ehrlich gesagt die direkteste Alternative, um klimapositiv zu essen, ist immer noch saisonal einzukaufen. Also sprich im Winter dann eben eher die Rüben vom Acker, vom Bauer um die Ecke zu kaufen, als weiterhin die Tomaten und die Gurken aus dem Gewächshaus. Das ist die ehrliche Antwort.
Hallo, ich bin Emma und ich spreche heute mit meinem Gast über neue Formen der Landwirtschaft und was das mit Ernährung und Klima und allem zu tun hat. Vielleicht stellst du dich selber nochmal vor, wer bist du und was machst du?
Hi, ich bin Elias Kaiser, ich bin Assistant Professor in Wageningen in den Niederlanden an der Wageningen University. Ich bin in einer Forschungsgruppe, die heißt Horticulture and Product Physiology, also die hat sehr viel mit Gartenbau und Produktion in Gewächshäusern zu tun, und ich forsche am Thema Photosynthese und Akklimatisierung von Pflanzen an die Wachstumsbedingungen, die wir hier in den Gewächshäusern haben.
Ja, das klingt ja alles sehr, ja, pflanzenbasiert, biologisch, keine Ahnung. Also klar, unser Essen kommt teilweise aus Gewächshäusern, so das ist klar. Aber was hat das denn jetzt so genauer mit unserem Klima und unserer Ernährung zu tun?
Also mit der Ernährung anzufangen, Gewächshäuser bieten die Möglichkeit, Gemüse das ganze Jahr über eben frisch anzubauen. Das heißt, wenn man Gewächshausgartenbau hat, dann hat man auch die Möglichkeit, sich gesünder zu ernähren. Das ist generell erstmal gut. Mit dem Klima hat es in zweierlei Hinsicht zu tun. Einerseits bieten Gewächshäuser die Möglichkeit, Pflanzen relativ unabhängig vom Klima anzubauen. Das ist auch der Grund, warum Gewächshausgartenbau begonnen hat ursprünglich, einfach um, auch wenn es sehr kalt draußen ist, immer noch Pflanzen anbauen zu können, die es wärmer mögen. Andererseits hat Gewächshausgartenbau mit dem Klima in der Hinsicht zu tun, dass er relativ energieintensiv ist. Also um Pflanzen eben anbauen zu können im Gewächshaus, muss ich über weite Teile des Jahres das Gewächshaus heizen. Ich beleuchte in manchen Gewächsen zumindest die Pflanzen auch noch zusätzlich mit LED-Lampen. Ich pumpe CO2 ins Gewächshaus rein, damit das Wachstum schneller geht. Und all das ist energieaufwendig. Und das zeigt sich jetzt natürlich auch während der Energiekrise sehr deutlich hier in den Niederlanden, wo durch das sehr teure Gas auf einmal für ganz viele Anbauer sich die Frage stellt, ob sie überhaupt noch jetzt im Winter anbauen können oder wie.
Das heißt, wir sind ja irgendwie aber darauf angewiesen fast schon. Ich meine, so wenn wir halt unser Obst und Gemüse essen wollen, dann muss es ja vor allem im Winter halt aus Gewächshäusern kommen. Aber wenn es gleichzeitig so blöd für die Umwelt ist, ist das ja auch jetzt mit der Klimakrise blöd. Also klar, das eine ist die Energiekrise, dass es jetzt halt akut blöd ist, aber auch so langfristig mit der Klimakrise ist es ja dann ziemlich problematisch. Gibt es denn da irgendwie Alternativen? Also ich habe sowas von so neuen Gewächshausprojekten gehört, oder wo es halt eben eher klimaschonender sogar sein soll.
Also ehrlich gesagt, die direkteste Alternative, um klimapositiv zu essen, ist immer noch saisonal einzukaufen. Also sprich im Winter dann eben eher die Rüben vom Acker, vom Bauer um die Ecke zu kaufen, als weiterhin die Tomaten und die Gurken aus dem Gewächshaus. Das ist die ehrliche Antwort. Also an sich gibt es keine wirklich nachhaltige Ernährung, die im Winter aus Gewächshäusern kommt. Und natürlich kann man auch statt aus Holland die Tomaten zu importieren, könnte man sie auch von weiter weg holen, wo es dann warm ist, aber auch das hat natürlich seine Nachteile mit dem CO2-Ausstoß, der dann durch den Transport eben generiert wird.
Aber wenn man es ohne Gewächshäuser macht, dann braucht man ja auch eine viel größere Fläche, oder? Also wahrscheinlich ist es doch so, dass man in den Gewächshäusern auf kleinerem Platz mehr Sachen rausbekommt als jetzt auf offener Fläche. Und wenn die Weltbevölkerung immer größer wird, stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie man denn sonst die Leute satt kriegen soll.
Ja, das ist definitiv wahr. Also das ist eins der großen Vorteile auch, die Gewächshäuser bieten eben. Man kann auf sehr kleiner Fläche sehr viel anbauen. Also die Niederlande sind der zweitgrößte Exporteur von Agrarprodukten weltweit nach den USA. Und wir reden hier von einem sehr kleinen Land. Das ist also Niederlande ist so groß wie Nordrhein-Westfalen insgesamt. Ne? Das heißt also, die Möglichkeiten sind schon enorm, einfach was die Platznutzung angeht. Und woran wir auch zum großen Teil forschen, ist Vertical Farming, was nochmal sozusagen ein Upgrade von Gewächshäusern darstellt. Vertical Farming ist das Herstellen von Pflanzen in komplett geschlossenen Systemen. Also sagen wir einfach gesagt Gebäude, die man in der Stadt hat, worin sich sehr viele Lagen Pflanzen untereinander befinden, die alle von LEDs beleuchtet werden. Das gibt dann die Möglichkeit, nochmal platzsparender Pflanzen anzubauen.
Und welchen Vorteil hat dieser geschlossene Kreislauf?
Der geschlossene Kreislauf in Hinsicht auf Wasser und Nährstoffe ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber der Landwirtschaft auf dem Feld, wo es zumindest generell die Möglichkeit gibt, diese ganzen Sachen eben mehrmals zu recyceln. Das geschieht auch schon in Gewächshäusern und in Vertical Farms ist zumindest der Anspruch, das langfristig auch hinzukriegen. Das heißt insgesamt, also diese Systeme sind ziemlich energieintensiv, aber sie bieten den Vorteil, dass man einerseits auf kleinem Platz sehr viel anbauen kann, andererseits sehr, sehr viel wassersparender anbauen kann, man weniger Pestizide verwendet, deutlich weniger Pestizide sogar als auf dem Feld. Also schon moderne Gewächshäuser in Holland brauchen, je nach Gewächs, brauchen praktisch gar keine Pestizide mehr. Und der Anspruch in Vertical Farms ist, das dann noch genauer sozusagen hinzukriegen. Und natürlich bieten sie auch die Möglichkeit, jederzeit und egal an welchem Ort auf der Erde anzubauen, was auch immer man will.
Das klingt ja erstmal so ganz gut. Also wenn man jetzt so langfristig überlegt, okay, man muss halt die Leute satt bekommen und das Klima wird immer unvorhersehbarer, dann klingt das ja eigentlich nach einer guten Option. Aber du meinst ja gerade, das ist so kostenintensiv so. Mhm. Also auch bei so CO2-Verbrauch oder beim Strom?
Sowohl als auch. In modernen Gewächshäusern ist es so, dass das Gas verbrannt wird und daraus Strom, Wärme und CO2 gewonnen wird und alle drei kann man dann im Gewächshaus gebrauchen. Das ist hier in den Niederlanden zumindest die übliche Vorhergehensweise und es ist sogar so, dass oft mehr Wärme als Strom gebraucht wird und das heißt dann die Anbauer, die generieren die Wärme und benutzen sie selbst und speisen dann den Strom ins nationale Netz ein. Also circa, ich glaube, 10% des Stroms hier in den Niederlanden kommt eigentlich von Gewächshausgartenbauern.
Ja, das klingt ja aber, also klar, man braucht die Sachen irgendwie, also Strom und Gas und so, aber es klingt eigentlich ja gar nicht so schlimm für die Umwelt jetzt für mich. Also ich habe natürlich irgendwie auch keine Ahnung. Also es klingt schon sehr aufwendig auf jeden Fall, aber es ist halt irgendwie, ich finde es halt total schwierig, wenn man sich überlegt, was ist denn die Alternative? Und da sind ja solche neuen Konzepte mit so Vertical Farming und irgendwie solchen geschlossenen Systemen, wo zumindest weniger Wasser und Pestizide verbraucht werden, ja vielleicht ganz guter Ansatzpunkt. Wenn man dann halt den Strom- und CO2-Verbrauch noch ein bisschen runterfahren würde, ist ja natürlich noch schöner. Gibt es da denn Forschung in die Richtung?
Ja, wir forschen sehr viel an Energieeffizienz von diesen Systemen eben. Also das ist sogar unser Forschungsschwerpunkt, würde ich sagen. Im Prinzip, was wir tun, ist von der Pflanze aus oder vom Gewächs aus zu sehen, welche Möglichkeiten sehen wir, um das energiesparender anzubauen. Und da gibt es alle möglichen Ansätze. Die haben sehr viel mit einerseits Lichtfarben zu tun. Also moderne LED-Lampen können ja in verschiedenen Farben strahlen. Und die Pflanze reagiert da sehr stark darauf. Andererseits hat es sehr viel auch mit dem Timing zu tun. Also wann beleuchtest du die Pflanze, wann nicht. Und auch mit Intensitäten. Also man kann auch sehr dynamisch die Intensitäten verändern. Und da hat sich in den letzten Jahren eben sehr viel getan, weil es eine Umstellung von alten Lampen, die generell sehr unflexibel sind, hin zu den neuen LED-Lampen, wo man die Intensität, das Spektrum, das Timing alles sehr dynamisch verändern kann.
Und wenn man dann das Licht halt anpasst, braucht man weniger von den anderen Sachen, weil die Pflanze insgesamt besser wächst. Habe ich das richtig verstanden?
Man braucht nicht weniger Wasser oder Nährstoffe, man braucht eventuell weniger Wärme, das schon. Generell ist es so, dass Licht, besonders wenn wir es also mit Lampenlicht zu tun haben, der größte Energiefaktor ist oder zumindest zu den größten Energiefaktoren gehört. Das heißt, es ist extrem wichtig, die sogenannte Lichtnutzungseffizienz der Pflanzen zu erhöhen. Wenn wir das schaffen, dann schaffen wir es auch, die Energienutzung des gesamten Systems sozusagen, also eines ganzen Gewächshauses oder einer gesamten Vertical Farm, zu verringern.
Also, dass man einfach mehr rausbekommt mit dem gleichen, mit der gleichen Einfuhr von Sachen, sage ich mal.
Ganz genau.
Okay. Was sind denn außer diesen Lichtsachen noch so Ideen, die es dafür gibt? Gibt es da noch mehr?
Es gibt jede Menge, also wir können insgesamt am Klima in unseren Systemen natürlich herumdoktern. Es ist alles ein Zusammenspiel. Also Licht mit Temperatur, mit CO2. Man kann die Sachen unabhängig voneinander verändern oder gemeinsam miteinander und alle zusammen haben eben eine Wirkung auf die Pflanze, die tatsächlich sehr kompliziert ist, weswegen wir auch erstaunlich viele Versuche brauchen und erstaunlich viel mathematische Modellierung, um herauszufinden, wie diese Sachen zusammen die Pflanze beeinflussen und wie man Kombinationen von diesen Umweltfaktoren eben dazu nutzen kann, um weniger Energie zu verbrauchen am Ende. Zusätzlich ist es so, dass Pflanzen natürlich in der Natur gewachsen sind, ursprünglich und eben nicht in Gewächshäusern. Und Züchtung gibt die Möglichkeit, Pflanzen mit komplett neuen Eigenschaften zu generieren, die dann in so einem Gewächshaus oder in einer Vertical Farm eben besser wachsen.
Okay. Ja, es ist ja irgendwie dann alles doch sehr, sehr aufwendig und noch sehr viel Arbeit. Und ich habe, also so, man kriegt ja auch noch nicht so viel mit, dass das so wirklich umgesetzt wird. Also das scheint ja alles eher wirklich noch in den Kinderschuhen zu stecken. Wie lange dauert das denn, bis man das so überall quasi so umsetzen kann, dass es halt besser ist, was ja irgendwie so zeitlich immer knapper wird mit so diesen ganzen Krisen, die wir haben.
Ach, ich würde eigentlich nicht sagen, dass das in den Kinderschuhen steckt. Wir haben Jahrzehnte von Pflanzenforschung schon hinter uns und wissen schon sehr, sehr viel darüber, wie Pflanzen eben mit der Umwelt interagieren. Und wir finden auch immer mehr sehr konkrete Lösungsansätze heraus. Gerade in der Photosyntheseforschung gibt es in den letzten Jahren kommen sehr viele Möglichkeiten heraus, wie man Pflanzen zum Beispiel anders züchten könnte, gewisse Eigenschaften abändern könnte, sodass sie dann das Licht besser nutzen, auch im Feld, also nicht nur in Gewächshäusern, sondern draußen auf dem Feld, wo natürlich der allergrößte Teil der Pflanzenproduktion auch stattfindet. Also ich bin eigentlich ganz positiv eingestellt, was die vielen Forschungsergebnisse und die Lösungsansätze angeht. Inwiefern sie dann umgesetzt werden, wirklich von der Industrie und von der Politik, das ist natürlich nochmal eine andere Frage.
Woran liegt das denn, dass es da so ein bisschen, also an der Stelle zumindest so langsam irgendwie vonstatten geht?
Ich glaube, das liegt daran, dass es immer dringendere Sachen zu regeln gibt. Also das ist so ein bisschen wie mit dem Klimawandel selbst. Von dem wissen wir auch seit 50 Jahren oder so. Und jetzt haben wir wieder eine Klimakonferenz. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass die Politik nicht genug tut und nicht schnell genug reagiert. Und ehrlich gesagt, glaube ich, liegt es einfach daran, dass es immer noch drängendere Dinge zu regeln gibt und dass der Wähler vielleicht auch es nicht unbedingt gutiert, wenn die Politik sich jetzt komplett nur auf Klimapolitik konzentrieren würde. So frustrierend das ist.
Ja, es ist wirklich irgendwie, finde ich, total frustrierend. Gerade wenn man da irgendwie so ein bisschen sich mit beschäftigt, denkt man ja so, klar gibt es immer irgendwie andere Themen, aber letztendlich, wenn man das nicht angeht, dann wird es halt auch nicht besser. So, es wird ja immer schlimmer alles. Was kann man denn als Einzelperson vielleicht machen, wenn man solche Sachen unterstützen will? Kann man da irgendwas machen?
Also, naja, letztendlich hat man es bei modernen Gewächshäusern und bei Vertical Farms mit einer Art technologischem Wandel zu tun. Und als Einzelperson würde ich jetzt sagen, kann man sich dahin nur verhalten wie mit allen anderen Arten von technologischem Wandel. Das heißt, sich informieren darüber, Neuem gegenüber offen sein, aber auch durchaus kritisch gegenüber. Also, was ist gut daran, was ist schlecht daran? Das ist sicherlich ein guter Ansatz. Abgesehen, wenn wir von wirklich von Ernährung und von Konsum von Lebensmitteln reden, würde ich sagen, gerade was mit Klima und Nachhaltigkeit zu tun hat, kann man eigentlich nur eben sich versuchen, sich schlau zu ernähren. Das hat aber nicht so viel mit Gewächshäusern zu tun. Es ist eher so generell sich stark pflanzenbasiert zu ernähren, ist nachhaltig, das wissen wir alle. Lokal und saisonal zu essen ist nachhaltig. Keine Blumen aus Gewächshäusern zu kaufen ist tatsächlich eine wichtige Sache, weil die tatsächlich nur Ressourcen verschwenden, aber eben nicht zu irgendeiner Lösung beitragen.
Stimmt, die machen ja nicht mal satt.
Nein, kein bisschen.
Und da sind wahrscheinlich auch wirklich so viele Pestizide dran, das möchte man, glaube ich, nicht.
Ja, das ist richtig. Das kann man vielleicht auch noch sagen. Also, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Tomaten, die aus dem Gewächshaus kommen, wo also zumindest hier in den Niederlanden praktisch keine Pestizide verwendet werden, und sagen wir mal Rosen, die aus dem Gewächshaus kommen, weil der Verbraucher es einfach nicht mag, wenn auf den Rosenblättern irgendwo Flecken drauf sind oder irgendwas. Das heißt, da muss man relativ viel Pestizide verwenden. Bei den Tomaten, wie die Blätter aussehen, ist völlig egal, weil die Früchte, die Früchte sehen gut aus, und man schafft es auch einfach da gut mittlerweile das Klima so zu regeln, dass es eben keine größeren Ausbrüche von Krankheiten gibt im Gewächshaus.
Und was würdest du dir vielleicht so zum Abschluss denn wünschen jetzt für deinen Forschungsbereich oder die Forschung oder auch so, wie es jetzt weitergeht mit diesen Anbaukonzepten oder so?
An sich geht es uns gut. Also, es gibt sehr viel Aufmerksamkeit für unser Thema in letzter Zeit, und das heißt auch, wir kriegen sehr viel Forschungsgelder, und es geschieht sehr viel. Das heißt, direkt, dass sich da was ändert, würde ich mir gar nicht wünschen. Wir arbeiten an Konzepten genauso wie viele andere Forschungsgruppen rund um die Welt, und an sich ist das super so.
Das gibt einem doch ein bisschen Hoffnung, dass es dann vielleicht dann doch möglichst bald sich halt dann mal auch dann was ändert bei den Anbausachen so allgemein. Also dass es halt nicht nur so Forschung ist, sondern dass eben es konkret umgesetzt wird.
Ja.
Aber das klingt doch erstmal schon mal ganz zuversichtlich. Dann danke ich dir auf jeden Fall.
Gerne, gerne.
Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch spannend. Schaut auch gerne auf Instagram bei Salon 5- vorbei. Und hört auch bei unseren anderen Podcasts zum Thema rein. Macht's gut, habt einen schönen Tag und tschüss.